BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Vormittagsratsch. Und da kommen wir heute mit einem Menschen ins Gespräch. Der versteht sich selbst als Mann gelebter Traditionen. Im Fall von Oliver Brust sind es fränkische Traditionen. Das sind die Bräuche seiner Heimat. Geldersheim, das ist ein Ort in der Nähe von Schweinfurt. Da engagiert er sich seit mehr als 30 Jahren im Verein für Heimat- und Brauchtumspflege. Er lebt für den Volkstanz und für die Tracht. Und das auch bevorzugt in Tracht mit Dreispitzjoppe und Kniebundhose. Und ich freue mich, dass er jetzt bei mir ist im Studio Würzburg. Herzlich willkommen, Oliver Brust, habe die Ehre.
Ja, guten Morgen zusammen.
Wir lernen heute Sie kennen und Ihre Heimat, Geldersheim im Schweinfurter Gau, dass wir das gleich mal am Anfang klären. Wie nennt ihr Geldersheimer selbst euren Ort? Wie heißt das in der Mundart?
Das ist Galderschum.
Galderschum. Bekannt ist Galderschum zum Beispiel für seine Kerber, für die Kirchweih. Die steht dieses Jahr unmittelbar wieder bevor. Jetzt am Freitag geht's los und der Ablauf ist geprägt von lange überlieferten Bräuchen. Denn nachdem eure Kerber zwischenzeitlich mehr so eine Art Rummelplatz waren, mit Losbuden und Autoscooter, haben sich einige Geldersheimer angeschickt, ihrer Kerber die Dorftradition zurückzugeben und das alte neu mit Leben zu füllen. Und sie waren da ganz vorn mit dabei. Und in die Welt tauchen wir heute ein. Und habe die Ehre mit Jochen Wopser im Gespräch mit Oliver Brust aus Geldersheim, aus Galderschum, wie wir gerade schon gelernt haben, vom Verein für Heimat- und Brauchtumspflege da. Herr Brust, nähern wir uns Ihrer Heimatgemeinde vielleicht erstmal geografisch. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, Geldersheim liegt in der Nähe von Schweinfurt, also in Unterfranken. Wie groß ist denn die Nähe? Wie dicht seid ihr dran mit eurem kleinen Ort an der Industriestadt Schweinfurt?
Also so 3 bis 5 Kilometer haben wir es zur Stadtmitte. Es ist also gut alles erreichbar. Ich sage es immer so ganz flapsig, wenn man in Schweinfurt steht und guckt Richtung Amerika, kommt man kerzengerade auf Galderschum.
Also 3, 5 Kilometer ist ja ganz in der Nähe. Ihr seid ganz dicht dran, aber wir halten mal fest an der Stelle. Geldersheim ist eine eigenständige Gemeinde, kein Stadtteil von Schweinfurt. Ist das jetzt eher so eine verwaltungstechnische Sache, dass das wichtig ist? Oder ist das für euch Geldersheimer schon auch identitätsstiftend?
Naja, es gibt ja schon das berühmte Kirchturmdenken. Und das macht, es ist immer ein wenig belächelt, Kirchturmdenken, der Begriff. Aber es stiftet auch Identität, Heimat und Heimat ist auch eng mit dem eigenen Dorf zusammenhängend. Und mir ist es schon wichtig, dass ja das politische Herz auch noch in Geldersheim schlägt.
Ich habe mich gestern natürlich ein bisschen eingelesen über Geldersheim, als ich mich vorbereitet habe für die Sendung. Da bin ich auf einen Hinweis gestoßen, dass euch nachgesagt wird, ein Zitat, jahrhundertelange Rivalität zu Schweinfurt zu pflegen. Was ist da dran?
Naja, früher war Schweinfurt eine freie Reichsstadt. Dann auch im evangelischen Glauben. Mir waren bis jetzt immer katholisch. Und in Geldersheim gibt es ja diese alte, gab es eine Dorfmauer ums ganze Dorf rum. Von der Dorfmauer steht eigentlich nur noch das eine Tor, das Untertor. Und da drin ist eine Fratze, die nach Schweinfurt die Zunge rausstreckt, ein Glatzkopf mit Eselsohren. Und jetzt ist diese Fratze auch nochmal saniert worden und hat jetzt eine leuchtend rote Zunge und streckt die nach Schweinfurt raus. Und auf der Dorfseite lächelt ein Löwenkopf ins Dorf rein. Und das ist so ein bisschen noch der alte Ausdruck, so dass wir ja, uns ein wenig von Schweinfurt abgrenzen wollen. Aber die Geldersheimer arbeiten dort und es sind enge Verbindungen und das ist alles so ein bisschen historischer. Ja, Krempel halt noch.
Ja. Sie sind ja Urgeldersheimer, sind im Ort aufgewachsen. Wir werden auch über Ihre Jugend dort sprechen. Sind Sie geboren in Schweinfurt, oder?
Ich bin in Werne geboren. Die meisten Geldersheimer sind in Werne geboren. Die Geburtsklinik gibt es jetzt nicht mehr, aber wenn man so die meisten Leute hört, geboren in Werne, ja.
52 Jahre jung?
Ja, genau.
Hat diese Rivalität, die wir gerade so ein bisschen augenzwinkernd ins Spiel gebracht haben, in Ihrer Jugend noch eine Rolle gespielt?
Gar nicht. Also es gab so historische andere Rivalitäten noch zu bestimmten Nachbardörfern, was jetzt auch mit der Kirchweih zusammenhängt, wo sich die schon früher gestritten haben. Und da spielt auch ein bisschen der Glauben mit rein, katholisch-evangelisch, was in der heutigen Zeit völliger Quatsch ist, dass man sich deswegen streitet. Aber das sind halt so ein paar so Dinge, so haben die Geldersheimer früher nicht so mit die Euerbacher, mit die Erwicher gekönnt oder mit die Niederwerner. Das waren so die zwei Dörfer, mit denen es irgendwie nicht so harmoniert hat. Aber in der heutigen Zeit ist das alles überwunden.
Oft war ja auch der Sport so ein bisschen ein Spielfeld, wo sich so Rivalitäten dann ja, ausgetragen haben, ja. Also Fußballplatz zum Beispiel. Ja. Das ist ja mittlerweile auch ein bisschen aufgeweicht bei den, im Zeitalter von Spielgemeinschaften. Ne?
Genau, das haben auch Geldersheimer und Euerbacher jetzt Gemeinsamkeiten.
Wo man halt gemeinsame Ziele entwickelt, um überhaupt noch eine Mannschaft auf die Beine zu bringen. Für die Opas und wäre das noch undenkbar gewesen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, genau.
Jetzt ist ja Geldersheim eines der ältesten Dörfer in der Region, im Landkreis Schweinfurt. Ich habe auch gelesen, eines der ältesten Dörfer in Franken. Wie alt ist denn Geldersheim?
Also 763 war die erste urkundliche Erwähnung als Geltaresheim. Mhm. Da gibt es eine Schenkungsurkunde vom Kloster Fulda, wo das Ganze erwähnt ist. Und es war auch eine Königspfalz. Bei uns haben um 880 bis 1100 in der Zeit zwei deutsche Könige, der Otto und der Heinrich, Hof gehalten. Die sind damals ja durchs Land gereist und haben Stationen gehabt, wo sie sich aufgehalten haben und haben eben da auch Urkunden ausgestellt und somit sind wir auch eine Königspfalz.
Also eine Pfalz, ein Ort, ein zentraler Ort. Das ist ja, ja letztlich, ja, wo dann Kaiser oder Könige mit ihrem Gefolge nächtigen können, wenn sie durch die Lande ziehen. Eine reichhaltige Geschichte. Was ist denn davon heute noch zu spüren bei euch im Ort, wenn man unterwegs ist? Zum Beispiel in Form von historischen Gebäuden oder
so. Ja, also wenn man das Dorf mal von oben anguckt, fällt richtig auf die Kirche und außenrum die Gartenanlage.
Mhm. Also eine Kirchenburg.
Kirchenburg. Und zwar, wenn man innen steht, sieht es aus wie kleine Scheunen in Reihenhausbauweise. Mhm. Und das Interessante ist, es gibt noch die Süd- und die Ostseite. Und da sieht man von außen, dass es eine komplett durchgehende Mauer ist. Und von innen angedockt sind die Häusler. Also nach außen ist es eine richtige durchgehende Mauer. Nicht jedes Haus hat seine Außenmauer, sondern eine durchgehende Mauer, die auch über fast zwei Stockwerke hoch ist. Und auf der Innenseite von der Gartenanlage unten Mauerwerk, obendrauf Fachwerk und ein größeres Dach. Also möglichst wenig Angriffsfläche. Ein Teil davon ist jetzt Rathaus und ein Teil ist offen. Also es ist halt ein Stück weit abgebrochen worden. Und auch die Gartenanlage macht einfach so einen ganz besonderen Flair aus. Mhm. Da drin die Kirche und die alte Pfalzkapelle, die da noch steht, die jetzt evangelische Kirche ist. Und unser Dorfplatz, der Marktplatz und dann die Straße Unterdorf, Oberdorf. Ich sage mal so wegen die Champs-Élysées von Geldersheim. Keine Verkehrsfunktion, wie jetzt in anderen Dörfern, dass da der Hauptverkehr durchgeht.
Das ist ja auch wunderbar. Ne? Dann ist ja. Da kann sich auch so ein Leben noch entwickeln.
Und das ist auch historisch nett, weil der Fürstbischof irgendwann einmal eine Straße gebaut hat von Würzburg nach Bad Neustadt und die hat Geldersheim von der falschen Richtung erwischt. Und somit ist die alte Hauptachse eigentlich nie groß als Verkehrsstraße gewesen und entsprechend schön.
Wow, wunderbar. Es macht jetzt schon Lust, mal hinzukommen.
Ja, auf jeden Fall. Herzliche Einladung.
Diese Kirchengarten hatten ja, Verteidigungsfunktion, da wurden auch Lebensmittel gelagert und so weiter. Und ich habe mal gestern auf der Internetseite von Geldersheim so ein bisschen durch die Dorfchronik gearbeitet. Da gibt es also sehr viele Einträge, was wann passiert ist. Und also da gab es auch einiges zu erleiden und zu verteidigen. Also Stichwort 30-jähriger Krieg. Wenn man sich das mal durchliest, da kommt schon in diesen dürren Zeilen so eine Ahnung hoch, was da los gewesen sein muss. Immer wieder verschiedene Truppen im Ort und dann 1645 war es, glaube ich, also 3 Jahre letztlich vor Ende des 30-jährigen Kriegs ist der Ort niedergebrannt worden, gebrandschatzt. Was ist denn da noch übrig gewesen von Geldersheim?
Also was jetzt davon konkret übrig ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber mir hat mal jemand erzählt, dass es mal einen großen Dorfbrand gab und deswegen auf der Nordseite vom Unteroberdorf sind die jüngeren Häuser und auf der Südseite sind mehr die alten Fachwerkhäuser. Mhm, ob es jetzt damit zusammenhängt oder keine Ahnung, aber vielleicht.
Also jede Menge Geschichte auf jeden Fall in Geldersheim, in diesem alten Dorf. Und Sie sind jemand, der sich ja seit mehr als 30 Jahren engagiert für die Tradition Ihres Ortes, dass das bewahrt wird und lebendig bleibt. Wann hat denn das bei Ihnen angefangen? Wann haben Sie sich begonnen, für die Geschichte zu interessieren? War das schon in jungen Jahren?
Eigentlich schon, ja. Ich habe mich immer ein bisschen für das von früher interessiert. Das war von klein auf. Meine Eltern haben mich da auch irgendwie ein bisschen gefördert und haben mir da immer was erzählt. Und auch wenn die Alten zusammengesessen waren und haben geratscht, dann wollte ich nicht im Exits und Spiel, sondern ich wollte immer zuhören, was die so für Geschichten erzählen. Das hat mich immer ein wenig fasziniert.
Ihre Eltern hatten, glaube ich, einen Lebensmittelmarkt im Ort, ne?
Ja, der Uropa hat den Edeka-Laden damals gegründet, noch als Tante-Emma-Laden. Und Mein Opa und meine Oma haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Tante-Emma-Laden den ersten SB-Supermarkt im Landkreis gemacht.
Oh, ja. Pionierarbeit.
Ja, damals, genau.
Ja, ja. Und, ja. War das dann so ein sozialer Treffpunkt im Ort? Ich meine, Tante-Emma-Laden, da kommen die Leute zusammen, da wird geratscht, da werden die Neuigkeiten ausgetauscht.
Also noch in meiner Kindheit war das im Einkaufen im Dorf sowieso ganz anders. Es gab unseren Laden am Marktplatz, es gab drei Häuser weiter den kleinen Tante-Emma-Laden als Sparladen, es gab zwei Bäcker, es gab zwei Metzger, es gab einen Quelleladen, der Doktor war in der Ortsmitte und da war immer Leben. Und ich meine auch das Arbeitsleben war damals anders, es war in der Regel der Mann, der in der Fabrik gearbeitet hat oder in Schweinfurt gearbeitet hat und die Hausfrau daheim, die dann früh ins Dorf gelaufen ist zwischen 9 und 10 und hat da ihr Sachen eingekauft, hat dann mit der Nachbarin geratscht und es war einfach, ich kann mich immer erinnern, dass da Menschen im Dorf waren und jetzt sind bis auf einen Metzger und einen Bäcker alle anderen Geschäfte weg und das Dorf ist wesentlich ärmer geworden dadurch, also kulturell ärmer, weil man sich nicht mehr so trifft. Mhm. Die Menschen den ganzen Tag arbeiten, beim Ehepaar beide in der Regel, ne? Und dann fährt man von der Arbeit heim, besorgt in Schweinfurt sein Zeugs, was man braucht, geht direkt nach Haus und so, dass das Dorf als Treffpunkt Arbeit funktioniert, ist eigentlich leider nicht mehr.
Mhm. Sie tun aber alles dafür mit Ihren Leuten vom Heimatverein, dass da noch Leben bleibt. Ne? Wir werden nachher auch noch drüber sprechen, zum Beispiel was einen Gasthof betrifft. Das ist auch noch ein großes Kapitel. Sie haben als junger Kerl auch mitgeholfen im Laden, nehme ich an.
Klar.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe gern kassiert. Ich habe gern Obst verkauft. Wir haben da noch es war noch keine SB-Ware, sondern da ist mir dann hinterher gesagt, ich möchte noch 5 Äpfel und das und jenes. Und dann ist es auf so eine große Waage mit so einem Zeiger drauf gelegt worden.
Das war noch vor der Umstellung dann zum SB-Markt.
Ja. Nee, es war schon. Es war schon im normalen SB-Laden, aber die Obst ist noch aktiv verkauft.
Da hat man die Äpfel noch reingelesen.
Und da hat man dann gesagt, da konnte man auch einen Kunden ansprechen. Wenn einer Äpfel gekauft hat, dann konnte man sagen, willst du noch 5 Bananen dazu oder so. Das hat auch mir immer Spaß gemacht.
Ja. Und an der Kasse gesessen.
Und an der Kasse, da war der Opa immer in der Regel, das war sein Platz. Und wenn der mal aufgestanden ist, habe ich mich immer da schnell hingesetzt und habe einen Kunden bedient. Und dann kam der Opa wieder, jetzt lass mich wieder her. Aber das war eine schöne Zeit. Der Laden, das war wichtig.
So um die 3000 Einwohner hat Geldersheim im Schweinfurter Gau. Heute, die Gemeinde hat eine lange Geschichte, eine wechselvolle Geschichte und sie hat eine Kerber, eine Novemberkirchweih, die historisch bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Und Oliver Brust vom Geldersheimer Verein für Heimat- und Brauchtumspflege. Zu den Anfängen wollen wir jetzt mal zurückkommen, zu dem, was ihm bekannt ist aus den Überlieferungen. Das Ursprungsjahr, Euler Galderschumer-Kerber, ist 1764. Was ist damals passiert? Wie kam es zu diesem Ursprung?
Da hat der Fürstbischof von Würzburg, wir waren ja im Hochstift Würzburg, hat er alle Kirchwein auf den Sonntag nach Martini festgelegt. So, er wollte, dass alle gleichzeitig feiern und keiner zum Nachbarn geht zum Feiern, dass alle Untertanen schön brav in ihrem Dorf bleiben und dass die Arbeit auf dem Hof gemacht ist. Drum eben im November. Später hat der bayerische König das ja sogar für Bayern als Allerweltskirchweih übernommen, allerdings am 3. Oktober Sonntag. Wir haben die in Unterfranken ganz oft noch die Novemberkirchweih. Mhm. Und es gibt den Sonntag nach Martini als Hauptkirchweih. Und manche Dörfer haben das Recht gekriegt, eine Nachkirchweih zu feiern. Also noch einmal eine Woche später.
Ein bisschen später.
Unter anderem wir Geldersheimer. Und die hatten die Chance, eigentlich auch größer zu feiern, weil die anderen waren schon fertig.
Ja, genau, das habe ich mich gerade schon gefragt. Warum war das eigentlich ein Privileg, später feiern zu dürfen? Aber logisch, die anderen haben dann Gelegenheit gehabt, zu euch zu kommen.
Genau. Und wir haben so am Anfang von der Kirchweihzeit die alten Fräli im Dorf erzählt, wie es früher war auf der Kirchweih. Und dann hat eine gesagt, das war richtig groß. Es war in 2 Tanzsälen Tanz. Samstag, Sonntag, Montag. Jeder Wirt hat seine eigenen Kirchweihburschen gehabt, die Bäume aufgestellt haben und jeder hat eine Kapelle engagiert und es war richtig Leben. Auf dem Dorfplatz war eine Schiffschaukel, da gibt es noch ein altes Bild, wo man die Schiffschaukel sieht und sie hat auch gesagt, damals sind extra Linienbusse von Schweinfurt rausgefahren, dass die Städter rauskommen sind, um in Geldersheim zum Essen zu gehen und auf den Kirchweihtanz zu gehen. Also das trotz November einfach ganz besonderes Kirchweih-Flair schon immer gewesen ist.
diese Freli, die Sie gerade angesprochen haben, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, so als Nicht-Native-Speaker, ne, aus Galdaschum, das sind die alten Bauersfrauen im Ort, oder?
Genau. Also Freli.
Die Informationsquellen.
Ja, ja, Freli ist bei uns der liebevolle Ausdruck für die Oma in Franken. Das Herle ist der Opa und das Freli ist die Oma. Und wir meinen aber mit Freli speziell auch die Frauen, die noch komplett in Tracht waren. Mhm. Also die jeden Tag nur Tracht, die haben gar keine andere Kleider gehabt. Und halt entsprechend zum jeweiligen Anlass ihr Tracht. Und das waren so auch für mich so die Gewährspersonen, wenn ich so original in Tracht da sitzende, liebe alte Dame vor mir gehabt habe, habe mit denen ein wenig gequatscht und die haben mir von früher erzählt, das war einfach spannend.
Da haben sie die Ohren spitz wie damals im Laden, ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Was haben die erzählt? Also sie haben gemeint, es gab Tanz in zwei Sälen. Mhm. Das war ja dann auch ein Ort oder eine Gelegenheit im Jahreskreis, wo sich Beziehungen angebahnt haben, nehme ich an.
Ja,
wo sich die Paare auch gefunden haben.
Ja. Ja, also es gab den Fränkischen Hof, wo wir jetzt die Kirchweih noch drin feiern, und gegenüber die Goldene Krone, das war später dann keine Wirtschaft mehr, sondern Sparkasse, aber den Saal gibt es noch. Und jede Wirtschaft hat ihren Tanzsaal, wie gesagt, dabei. Und in der oberen Wirtschaft, also im Fränkischen Hof, waren eher die Arbeitersleute und in der unteren Wirtschaft eher die Bauern, so haben sie mir erzählt. Und man konnte einmal Eintritt zahlen und konnte in beide Säle rüber und rüber hüpfen zum Tanzen. Jeder Wirt hat seine Kirchweih-Burschengruppe organisiert, die mit dem Pferdefuhrwerk einen großen Planbaum reingefahren haben. Und am Hauseck ist dann ein Loch gegraben worden und der große Baum aufgestellt worden und mit Erd wieder angehäuft worden. Und die Fichtenburschen haben im Tanzsaal dann eine Ehrentour gehabt mit ihren Mädels.
Ehrentour, das ist, hat viel mit Tanz zu tun.
Ja, genau.
Ist, wie ritualisiert und festgelegt ist so eine Ehrentour? Also weiß man da ganz genau, jetzt kommt erst der Tanz und der und der?
Also jetzt, so wie wir jetzt die Kirchweih feiern, da haben wir uns ein bisschen auch an den Abläufen in den traditionellen Kirchweihdörfern Zellenfeld und Goxheim orientiert. Immer Walzer, Rheinländer, Schottisch ist zusammen eine Tour. Und danach kommt, wenn die Tänzer Züpferle rufen, eine Zugabe und das ist dann ein Dreher, Dreischrittdreher. Und das haben ja auch die Alten erzählt, dass die Walzer, Rheinländer, Schottisch und so getanzt haben. Die haben auch gesagt, sie haben einmal Schieber getanzt, das ist der Vorgänger vom Fox. Ja, wo man eigentlich nur so Gehschritte macht. Und ein bisschen,
da könnte ich noch mithalten.
Ja. Und da, also die haben mir ein wenig mehr noch erzählt, aber jetzt ist es eher so orientiert an den Plandanz, Walzer, Rheinländer, Schottisch, Dreher und ein paar Figurentänze und so ist jetzt die Kirchweih mit den Tänzen. Und es gab auch, dass die Vereine beim Wirt einen Tanz veranstaltet haben. Also da war an dem einen Abend der Feuerwehrball und am nächsten Abend war der Gögerlesball, weil es die Kleintierzüchter gemacht haben. Und so war aber an jedem, am Samstagabend, am Sonntagmittag ging es los, Sonntagabend, Montagmittag, Montagabend war jeweils Tanz. Und früher waren in den Sälen ja gar nicht so viele Tische. Da waren außenrum Bänk und die Mädels waren da außenrum gesessen und meistens so eine auf der anderen in ihrem Schoß. Und die Männer oder die Burschen waren auf der anderen Seite und haben gewartet, wenn die Musik wieder anfängt. Da sind sie losmarschiert, haben aufgefordert. Und da hat mir eben Assa Frehle erzählt, gab es ein paar wenige Sitzplätze und da waren die Alten gekocht.
Und die haben sich das Treiben angeguckt.
Und haben dann aufgepasst, was da so passiert.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann eben aber auch, was haben die an, das hat die mir auch erzählt. Die Alten waren richtig mit Festtracht auch drin gesessen, die Frauen, während die Mädels dann in der Tanztracht da waren.
Sie sind ja selbst auch ein passionierter Volkstänzer, soweit ich weiß. Wann haben Sie Ihren ersten Tanz hingelegt?
Ich habe mit 13 das Tanzen gelernt. Ich konnte zuerst den Schottisch, war mit meinen Eltern in Zenfeld auf der Kirchweih, weil meine Oma von Zenfeld ist, und habe dann immer nur bei jeder dritten Tour den dritten Tanz mitgemacht, bis ich dann auch daheim von meiner Mutter den Walzer beigebracht gekriegt habe. Und ja, so mit 14, 15 habe ich dann die komplette Tour gekonnt und dann ist keine Tour mehr ausgelassen worden.
Wie schwer ist es, so einen Tanz gut hinzukriegen? Geht es schnell? Kommt aus dem Gefühl raus? Oder brauchst du da schon viel Übung und Technik, dass es flutscht?
Kommt auf jeden Einzelnen an. Ich habe ja schon viele Tanzkurse gehalten und ich habe immer gesagt, eigentlich schafft man es, wenn man konsequent dranbleibt und derjenige auch wirklich den Ehrgeiz hat, dass er es schafft. Und das betrifft uns ja auch immer, wenn man für die Kirchweih-Gruppe, für die Paare, da haben wir ja wild zusammengewürfelte Leute, wenn man die dann fit kriegen will für die Kirchweih, dann muss man halt am Schluss wirklich mal sagen, so, jetzt wird dreimal die Woche geprobt und wir schaffen das. Und wir haben es eigentlich jedes Jahr hingerichtet, dass auch der Schwächste zumindest die Ehrentour so einigermaßen mit geschafft hat. Ne? Aber die meisten schaffen es so, dass sie nach 2-3 Abenden eigentlich Walzerrheinländer Schottisch gut können.
Und dass dann auch wirklich der Spaß im Vordergrund stehen kann. Ja. Ne? Wenn man immer nachdenken muss beim Tanzen. Genau. Wenn es Da wird ja, es gibt ja bei euch den Hammeltanz, ne? Da wird ein Hammel-Königspaar gekürt aus den Fichtenpaaren.
Und den anderen Tänzern.
Die und den anderen, also wie läuft das ab, diese Kür?
Also vielleicht, wir tanzen um ein Schaf rum, in der Mitte steht Schäfer und Schaf und es steht Wecker auf dem Strohbüschel, der wird vorher gestellt und es wird beim Tanzen, so Besenstiel, wo oben dran ein Blumenstrauß dran ist, der wird immer rumgereicht. Mhm. Und es wird, die Musik spielt endlos, bis der Wecker klingelt.
Und wird der Wecker immer auf dieselbe Zeit gestellt oder können sich die Leute ja schon drauf einstellen?
Das kann man trotzdem nicht so genau einstellen, weil es ist ein alter Rasselwecker.
Ah ja,
so, der schellt um 12 Uhr.
Nichts mit digital.
Und wir stellen die Uhrzeit so, dass es 8 Minuten vor 12 ist und lassen ihn dann auf die 12 hinlaufen, weil sonst kann man den nicht so gut einstellen. Aber bis dann die Musik anfängt. Also ausrechnen, ab Stellen des Weckers bis zum Klingeln, das kann keiner, weil man so einen alten Wecker nicht gescheit stellen kann und weil es ja dann auch dauert, bis die Musik wirklich anfängt und so weiter. Und
Und wenn der dann klingelt?
Wenn der Wecker klingelt, dann bist du der neue Hammelkönig, die Hammelkönigin. Und wirst
wenn du den Besenstiel gerade in der Hand hast.
Ja, und dann wirst von allen gratuliert und dann wird Hoch soll sie leben gesungen und dann darfst du eine Ehrentour tanzen und am Abend gibt es einen Fackelumzug zum neuen Hammelkönigs. Paar und dann gibt es ein paar Maß Weinschorle da aus und dann geht es wieder ins Saal und wird weitergefeiert.
Was ist denn für Sie persönlich der Höhepunkt eurer traditionellen Kerwei in Galdaschum?
Eigentlich ist es der Hammeltanz. Macht aber fast jeder Tag ist für sich schön. Jeder ist anders, jeder Tag ist anders und jeder ist schön.
Und wie wichtig ist bei der Kerwei eigentlich die kirchliche Tradition, die ja hinter dem Ganzen steckt? Wie stark ist das noch verankert im Ablauf?
Das gehört fest zum Programm. Wir sind am Sonntag früh um 10:30 im Gottesdienst. Die Fichtenpaare haben reservierte Plätze vorne. Die ziehen alle mit dem Pfarrer feierlich ein. Es ist ja Christkönigssonntag bei den Katholischen, also das Hochamt mit Weihrauch und richtiger festlicher Gottesdienst. Und unser Pfarrer Čipek, der geht auch jedes Jahr in seiner Predigt auf die Fichtenpaare ein. Ich weiß nicht, das erste Jahr, wo er da war, hat er einen halbvollen Maßkrug mit Wasser gefüllt, in seinem Ambo unten drin stehen gehabt. Und dann, wie er zur Predigt vor ist, holt er seinen Maßkrug so raus und die Fichtenburschen haben alles Lachen angefangen und kam gleich von unten, da ist ja Wasser drin. Und dann ging es halt um, Maß ist halb voll, halb leer. Mhm. Ja. Und so überlegte sich jedes Jahr was Tolles. Oder einmal ging es nur ums Tanzen mit dem heiligen Augustinus, der gesagt hat, Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Und solche schöne Geschichten versucht er immer auf die Kirchweih zu beziehen. Und es macht auch wirklich Freude, mit den Jugendlichen in der Kirche zu sein und das mitzuerleben. Also Kirchweih, Kirche gehört zusammen, obwohl der Rest vom Fest weltliches ist.
Und die Kirchweih von Geldersheim, die spielt sich jetzt ab Freitag wieder ab. Da kann man dann erleben, wie lebendig die Kerwa-Tradition ist in diesem Ort im Schweinfurter Gau. Da lebt das Brauchtum weiter im Jetzt. Aber dass dem so ist, das ist nicht selbstverständlich, sondern Ergebnis von einer, sagen wir mal, Wiederbelebungsmaßnahme durch den Verein für Heimat- und Brauchtumspflege im Ort. Der hat die Traditionskerwa reaktiviert vor 35 Jahren. Oliver Brust, Sie waren ein Motor dieser Bewegung. Reden wir doch mal über die Zeit, dass von der alten Galdaschumer Kerwa nicht mehr so viel übrig war. Es war die Zeit, als Sie Kind waren, so in den 70er, 80er Jahren. Was für einen Charakter hatte eure Kerwa damals? Wie erinnern Sie sich daran?
Also es war am Marktplatz Autoscooter aufgebaut, Schießbude, Losbude. Es war für uns Schulkinder immer ganz spannend, wenn unten neben der Schule eine Woche lang der Wagen mit den Autoscootern geparkt war. Und da waren wir schon so im Fieber, jetzt kommt endlich die Kerwa und wir dürfen da Autoscooter fahren. Man ist Sonntag, ist am Montagnachmittag oder Montagmittag mit den Mitarbeitern von den Geschäften ist man zum Essen gegangen, das kann ich mich noch erinnern, dass also wirklich auch von den anderen Geschäften man da sich im Gasthaus getroffen hat zum Mittagessen. Und es gab den Tanz vom Sportverein am Samstagabend in der Turnhalle mit moderner Musik. Das war das, was ich an Kirchweih erlebt habe und dass man halt immer in die Wirtschaft ist.
Also das, was so in dem Begriff Kirmes, hängt ja auch mit Kirchweih zusammen, so verbindet so ein Rummelplatz. Ja. Ich meine, ich kenne das selber auch von der Königshofer Messe im Tauberfranken. Da war ich auch schon immer im Fieber, wenn da aufgebaut worden ist. Und dann ist die Zeit losgegangen mit den Erbsenpistolen und Plastiktrompeten und Losbuden und vielleicht auch so ein Geisterhaus oder so, so eine alte Geisterbahn, die es da gab.
Nee, so groß war es nie.
So groß war es nie, ja. Aber es war auch eine kleine Geisterbahn bei uns in Königshofen. Und irgendwann kam dann aber der Punkt bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das kann doch nicht alles sein. Wann war das? Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Also 88 haben wir unseren Trachtenverein gegründet in Gellersheim. Da war ich als junger Kerl mit Gründungsmitglied. Und 2 Jahre vorher bin ich über meine Eltern auch mit zum Euerbacher Trachtenverein gekommen. Und eben die Senfelder Kirche hat mich immer geprägt als Jugendlicher.
Wo Ihre Großmutter, glaube
ich. Ja, weil ich da schon immer dann mitgetanzt habe und da dabei sein wollte. Und dann habe ich gesagt, das, was es in Senfeld gibt mit dem Plantanz, hat es bei uns angeblich auch gegeben. Es gab ja Fichtenburschen, haben sie erzählt, die in der Gründungsversammlung und die Geschichte mit dem Planbaum aufstellen, haben die Alten erzählt. Und dann habe ich halt so versucht, aus den Gesprächen raus die Fragmente aufzunehmen, was gab es früher. Habe dann einen Tanzkurs für die KJG-Jugend gehalten.
Mit also waren Sie 13, Schwester 14 zusammen. Jahre jung damals, ne?
16 war ich damals, ja. Wie es dann so richtig losgegangen ist, genau. Und dann haben wir eben einen Jugendtanzkurs gehalten. Vom Euerbacher Trachtenverein hat ein Ehepaar den ersten Erwachsenen-Tanzkurs gehalten. Und somit ist so ein bisschen die Tanzkultur in Gellersheim losgegangen. Und parallel eben haben wir gesagt, wir machen Kirchweih, wir stellen Bäume wieder auf. Und das war es dann erst einmal. Im ersten Jahr haben wir eigentlich nur die Bäume aufgestellt am Samstag und sind abends dann in den Tanz vom Sportverein. Und da ist dann Foxmusik gewesen und wir fanden es dann eigentlich gar nicht so. Erst war Kampf, dass wir ohne Eintritt rein durften. Und dann waren wir drin, dann waren wir ganz enttäuscht, dass es gar nicht so schön war, wie wir uns das gemacht haben. Sind zum Kollegen gegangen und haben dort im Wohnzimmer einen weißen Hai angeguckt. Das weiß ich noch. Das war der erste Kirchweih, Samstagabend, 89. Weißer Hai.
Herrlich. Also Leute, man hat ja den Hai übrigens gar nicht gesehen, ne? Bis auf die eine Stelle in dem ganzen Film. Man hat die ganze Zeit gedacht, wann kommt dieser Hai und irgendwann kam er dann. Ne? Aber das nur am Rande. Also 89 war es, als in Gellersheim die erste Kerber wieder so ein bisschen nach altem, mit alten Einflüssen wieder begangen worden ist. Sie waren da der Motor. Wie leicht haben Sie Mitstreiter gefunden?
Das war damals ganz, ganz leicht. Mhm. Also ich weiß, jetzt wenn ich zurückblicke, bin ich immer noch ganz begeistert und vor allem auch im ersten Jahr haben wir für die Burschen diese Arbeitstracht, so blau-weiß gestreiftes Hemd und Schildmütze und einen Schürzer besorgt. Und die Mädels waren noch im Anorak dabei. Dann haben wir gesagt, das sieht ja blöd aus. Dann bin ich zu alle Fräle hin und habe gesagt, leiht mir bitte jeweils eine Tracht und ihr kriegt sie nach der Kirchweih wieder zurück. So, jetzt die Trachten waren nicht in der Reinigung vorher und nachher und die haben halt auch ein bisschen nach altem Bauernhof gerochen. Ne? Und die Mütter haben gesagt, du wirst doch nicht glauben, dass meine Tochter dein Stinker der alte Kleider anzieht. Und die haben es gemacht und waren stolz drauf. Und daraus hat sich dann auch so ein bisschen der Fundus entwickelt, weil die Fräli uns dann irgendwas dauerhaft zu überlassen haben, was wir dann nehmen konnten. Und wir haben dann im zweiten und dritten Jahr immer mehr Programm um diesen Baumaufstellkult aufgebaut. Der Samstagabend als Tanzbeginn, weil normal werden erst die Bäume aufgestellt, dann ist das Zeichen, jetzt ist Kirchweih und dann fängt der Tanz an. Der war ja schon immer besetzt durch den Tanz vom Sportverein, ist auch so, wie es ist, jetzt gut. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir unseren Volkstanz am Freitag. Dann haben die Alten was vom Hammeltanz erzählt, dann sind erste Bilder von einem Hammeltanz aufgetaucht. Dann haben wir auf den Kirchweih-Sonntag gelegt. Ob der früher wirklich an dem Sonntag war, wissen wir nicht. Aber jetzt ist er halt am Kirchweih-Sonntag. Dann war nach dem Hammeltanz Schluss. Wir waren da rumgesessen, dann das Jahr drauf haben wir gesagt, naja, da gab es schon die Schlabberflicker, wisst ihr was, wir machen eine Kaffeebar im Saal und wir spielen ein wenig Musik und dann war der Sonntagnachmittag plötzlich rammelvoll. Dann gab es immer im Pfarrheim damals einen Seniorennachmittag am Montag und abends einen fränkischen Heimatabend von der KAB. Dann ist das später in den fränkischen Hof gewandert, jetzt haben wir das mit im Programm integriert. Und am Schluss war dann noch eine Idee aus Brasilien. Da waren wir auf einem Tanzabend bei denen drüben, bei unseren Freunden.
Da greifen wir ein bisschen vor, weil mit Brasilien, das bleibt spannend, das erzählen wir später.
Und da war ein altdeutscher Tanz mit Petroleumlampen.
Ach Gott.
Und da habe ich gesagt, das können wir doch am Kirchweih Montagabend machen, romantischer Kirchweih-Tanz bei Kerzenschein.
Also hat sich das immer weiterentwickelt, nach altem Vorbild und aber auch mit neuen Einflüssen.
Genau, es ist alles gebaut um ein paar alte Elemente rum mit alten Sachen zusammen und jetzt hat es ich würde sagen, jetzt ist sie fertig, jetzt ist sie gut, gut gebaut.
Also es war eine Reaktivierung, so eine Wiederbelebung, die eigentlich von der Jugend ausgegangen ist. Und dann aber eben zusammen mit den alten Bauersfrauen, die euch die Trachten ausgeliehen haben, damit sowas funktionieren kann, so eine letztliche Erfolgsgeschichte. Da brauchst du ja immer mehrere Faktoren. Da müssen irgendwie ein paar Sachen stimmen, die da zusammenkommen. Was ist bei euch zusammengekommen in Gelersheim? Warum kann es funktionieren?
Also zum einen, haben wir einen neu gegründeten Trachtenverein, der ist ja mit der Kirchweih mit entstanden und somit auch keine so vielleicht verknöcherte Strukturen, das hat es noch nie gegeben, braucht man nicht, wollen wir nicht, sondern das ist miteinander gewachsen. Dann ist auch das Thema Trachtenfundus aufbauen da eben mit reingewachsen. Und im Dorf war einfach eine Offenheit da, zu sagen, wir unterstützen das, und wenn die nachts mal gefeiert haben und wenn es da vielleicht immer ein wenig lauter war wie sonst, naja, es ist halt Kirchweih. Ja, also das hat sich irgendwie, die Alten haben das so mitgetragen irgendwie, das war schön.
Es war so 89, 90, da haben sich die Aktiven des Geldersheimer Heimatvereins Trachten nämlich ausgeliehen von den alten Bauersfrauen im Ort, Oliver Brust, Sie haben es gerade schon ein bisschen erzählt, um die Dorfkirchweih nach altem Vorbild durchzuführen. Da gehört logischerweise auch die richtige Kleidung dazu. Und sie leben in Tracht und für die Tracht und mit der Tracht. Sie haben auch einen Dreispitz neben sich liegen, jetzt haben sie dann abgesetzt, doch ein bisschen warm vielleicht hier im Studio. Wie ist es, ein Leben in Tracht zu führen? Ist das eine Lebensentscheidung?
Naja, ich sag mal, es fängt mal an als Hobby. Aber Trachtler sein ist mehr als ein Hobby. Es ist so ein bisschen die Grundeinstellung zur Heimat. Der eine lebt intensiver, der andere lockerer. Es ist auch mehr als sich zu verkleiden.
Keine Kostümierung.
Kein Kostüm. Man empfindet so eine tiefe Heimat, finde ich. Also so geht es zumindest mir. Man mag andere anders empfinden. Aber es ist auch ein Hobby, was junge, alte miteinander das ganze Leben durch verbinden können. Man kann in einem Trachtenverein in der Kindergruppe mitmachen. Wir haben bei uns im Verein auch alle paar Jahre mal Kinder gehabt, die dann zum Kommunion oder zur Firmung mit der Tracht gegangen sind. Die haben das aber selber von sich aus haben wollen. Das war nicht von den Eltern aufgezwungen. Und das sind eben genau die Punkte, wo ich sage, Tracht gehört ins Leben, nicht nur in den Verein. Also es ist nicht nur das Kostüm für einen Trachtenumzug, sondern es ist mehr, und man soll es auch im Alltag versuchen, irgendwo wieder zu integrieren und zu zeigen, wo man herkommt, wer man ist.
Diese Integrierung in den Alltag, das finde ich ganz spannend. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind Banker, ne? Ist vorhin mal zur Sprache gekommen. Oder war es im Vorgespräch? Auf jeden Fall sind Sie Banker. Sie arbeiten bei einer Bank, haben viel mit Kunden zu tun, viel Kundenkontakt. Schaffen Sie in der Bank auch in Tracht, oder?
Nein. Nee. In der Bank habe ich meine normale meine Business-Klamotten an. Aber ich versuche trotzdem mit einer leichten Trachtenerneuerung, so wie ich es jetzt heute auch anhabe, zu bestimmten Anlässen dann mich fränkisch zu kleiden. So, das kann zum Beispiel der Besuch auf einem Weinfest sein, wo man im Sommer vielleicht nur mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt hingeht. So, jetzt kann man da aber genauso gut mit der gelben Kniebundhose hingehen und gestreiftes Baumwollhemd anziehen, gestickte Hosenträcher. Und jetzt, wir haben eine neue Erfindung gemacht, wir haben einen Dreispitz als Strohhut gemacht.
Und das sind, schön luftdurchlässig.
Das ist schön, wenn es wirklich heiß ist. Und so kann man auf ein Festle gehen, kann zeigen, dass man ein Franke ist, aber man muss jetzt nicht in der Festtracht da auflaufen. Ne? Wenn natürlich ein Trachtenfest ist, dann würde ich nie den Strohhut aufsetzen, sondern da würde ich meinen richtigen Hut aufsetzen. Also das ist mir wichtig, dass man sagt, das eine ist diese Erneuerung, die mit den alten Elementen arbeitet, und das andere ist aber das Original. Und es soll beides ergänzend sein und nicht entweder oder.
Aber da spricht ja auch raus, dass Sie das traditionsbewusst leben, aber eben auch nicht so engstirnig sind und sagen, man kann keine Weiterentwicklung fortführen, sondern Sie passen das auch an Ihre Lebenssituation an.
Die Tracht hat sich immer entwickelt. Also wir haben in unserem Fundus Frauentrachten von 1800 und wir haben welche von 1920. Und die sind völlig anders, ist eine komplett andere Mode. Und wir haben die Männertracht aus der Zeit von 1850, die ist dann unmodern worden, und die Männer sind dann auf die städtische Kleidung, Frack und Zylinder, übergangen, während sich die Frauentracht nochmal komplett in die 1920er Form entwickelt hat. Und daran allein sieht man, dass sich das immer gewandelt hat. Natürlich nicht so schnell wie heute. Ich meine, jetzt ist vielleicht mal grün die Topfarbe, und zwei Jahre später, wenn jemand mit dem grünen Mantel da kommt, sagen alle, du bist ja noch im vergangenen Jahrhundert, dabei sind es nur 2 Jahre, wo was plötzlich ja. unmodern wird oder irgendein anderer Schnitt. Und so hat sich das halt über lange Jahre immer wieder gehalten. Es ist ja auch alles per Hand genäht worden. Und es interessant ist, es gab in den Dörfern so eine Art Regel, wann man was anzieht. Mhm. Und trotzdem sind fast alle Dörfer bei uns in der Gegend, haben sie fast die gleiche Tracht. Ein paar kleine Unterschiede gab es, weil in jedem Dorf so die Schneiderin ihren Stil gehabt hat. Aber der Laie erkennt den Unterschied gar nicht.
Mhm. Sie haben den Fundus angesprochen von Ihrem Verein. Auf wie viele Stücke ist der denn angewachsen inzwischen?
Wir haben, jedes Kleidungsstück hat eine Archivnummer.
Okay.
Und ich bin bei 4200 ja, Teilen, ja, wovon ja. aber jetzt auch vielleicht schon mal 1000 auch wieder entsorgt sind.
Mhm.
Oder 500 sind auf jeden Fall weg. Wir haben letztes Jahr mal eine große Ausmistaktion gemacht, haben wir alle Röcke raus, ja. haben sie nach Stoffqualität sortiert, mhm. nach Farben sortiert. Und haben dann haben auch ausgemistet, was einfach kaputt war. Ich sammle jetzt 30 Jahre und am Anfang habe ich jedes drum genommen, selbst wenn es Mäuslöcher gehabt hat. Und mittlerweile hat man halt mehr Sachen und dann haben wir uns jetzt auch von einigen Stücken getrennt, wo ich gesagt, das nimmt nur Platz weg und braucht man nicht mehr. Aber es ist trotzdem ein Spiegelbild der Tracht im Werntal, was bei uns jetzt sich zusammenfindet. Und während Corona kam ja immer mehr, mhm. wo die Leute ihre Dachböden leer gemacht haben und mhm. sich dann...
Haben da auch noch was gefunden. Und dann
ja, und dann, da gibt es in Gellersheim den Olli Brust mit mhm. den Trachten und dann kam wieder ein halber Kofferraum voll.
Wahnsinn. Und Platz ist ja dann schon eine gewisse Herausforderung, mhm. sage ich mal. Ohne, dass wir jetzt konkret verraten, wo die gelagert sind. Aber was habt ihr da für eine Örtlichkeit, also, dass die auch entsprechend ja, sagen wir mal, haben, sicher gelagert
wir
sind?
Wir haben ein altes Gebäude von der Gemeinde bekommen und da drin haben wir uns 2 Räume hergerichtet mit Einbauschränken und da ist das alles drin. Wir haben dann auch lernen müssen, dass man eine Luftentfeuchtung braucht, dass mhm. das nicht schimmelt oder so. Haben wir jetzt alles eigentlich soweit safe. Ich hoffe nur immer, dass wenn wir da keine Mäuse reinkommen und irgendwas zusammenfressen, toi toi toi.
Die hat können da eine große Party feiern dann. Die
ja. Mäuse. Ja. Oder dass Motten reinkommen. Mhm. Bis jetzt alles gut und wir bräuchten mehr Platz.
Also ein Aufruf an jemand da draußen, ja. der vielleicht noch ein bisschen Platz hat, wo ihr rein könnt mit eurer riesigen Trachtensammlung.
Aber nichtsdestotrotz, wenn noch jemand was hat, bevor das wegschmeißt, mein Appell an alle, niemals alte Trachten wegschmeißen. Erstmal melden. Es gibt noch andere, die sammeln, die vermittle ich auch gern weiter. Aber lasst uns Experten wegschmeißen, schmeißt ihr nicht weg.
Mhm. Sind da schon einige richtige Schätzle aufgetaucht?
Ja, mhm. also so ein Frauentrachtenoberteil aus Samt oder aus Seide. Und wenn man jetzt sagt, so der Karl Lagerfeld macht da seine Modenschau und hat dann das Ganze in Samt, das Ganze in Seide, das Ganze in Wolle, das können wir auch. Und in allen Farben.
Die Aktiven des Geldersheimer Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege, die beackern so einige Felder in ihrem Galderschumm im fruchtbaren Schweinfurter Gau. Von der Dorfkerber über den Trachtenfundus mit rund 4000 Stücken bis zur Theatergruppe. Und als wäre das alles nicht schon genug, sorgt der Verein auch noch dafür, dass Geldersheim wieder eine Wirtschaft hat. Denn nach Jahren ohne Pächter wird der fränkische Hof in Geldersheim jetzt vom Verein betrieben als ehrenamtliches Projekt. Das läuft so seit 3 Wochen. Und wie das läuft bisher, das ist eins unserer Themen gleich in der zweiten Runde von Habe die Ehre live aus Würzburg heute.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Was hat ein 3000-Einwohner-Ort im Schweinfurter Gau zu tun mit einer 300.000-Einwohner-Stadt in Brasilien? Ganz schön viel. Es gibt ganz enge Kontakte zwischen Geldersheim in Unterfranken und der Stadt Blumenau in Südbrasilien. Und entstanden sind diese Kontakte über die gemeinsame Liebe zur Tracht, zum Tanz und zur Volksmusik. Oliver Brust vom Geldersheimer Heimatverein, der begleitet diesen Kulturaustausch zwischen Franken und Brasilien seit den Anfängen, vor so etwa 20 Jahren. Und jetzt in Stunde 2 von Habe die Ehre, da sprechen wir zum Beispiel darüber, wie sich das entwickelt hat, diese Verbindung über den Atlantischen Ozean hinweg, wie Freundschaft Tausende von Kilometern überwindet. Und wir haben uns eine ganz schöne Rampe gebaut für unsere nächste Gesprächsrunde, die jetzt startet, denn wir starten einen Flug ein paar tausend Kilometer über den Atlantischen Ozean von Geldersheim in Unterfranken nach Blumenau in Brasilien. Blumenau, das ist eine Großstadt im Süden des Landes, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts von deutschen Einwanderern. Und Nachkommen der Gründungsväter und Mütter gibt es regen Kontakt mit dem Verein für Heimat- und Brauchtumspflege in Geldersheim im Schweinfurter Gau. Oliver Brust aus dem Vorstand, Sie sind ja seit Beginn dieses Austauschs dabei, haben das mit auf den Weg gebracht. Wann und wie ist denn diese Verbindung entstanden, diese erstaunliche Verbindung zwischen Geldersheim und Blumenau?
Also die Gruppe in Blumenau gibt es schon seit circa 40 Jahren. Die haben am Anfang ein deutsches Fantasiekostüm als Tracht gehabt, weil sie halt die Kultur der deutschen Einwanderer leben wollten. Und die haben sich dann überlegt, sie brauchen einen regionalen Bezug. Deutschland ist nicht ein einheitliches Dirndl, sondern sie wollen was Regionales. Und da war die Roswitha Ziel, die aus Deutschland stammt und nicht jetzt schon 5 Generationen drüben ist, sondern die als Mädel mit ihren Eltern da ausgewandert ist, die war dann in Deutschland und hat geforscht. Und sie haben sich überlegt, dass der Gründungsvorstand ihres Vereins aus der Kitzinger Gegend gestammt hat. Und dann geht man in diese Gegend und nimmt es jetzt als Patronatstracht quasi für ihr Trachtenprojekt. Und da hat die Roswitha und der Stefan, die haben da geforscht. Mhm. Und ich war damals Bezirksjugendleiter im Trachtenverband. Und das ist in der Vorstandschaft, man hieß, da sind welche aus Brasilien da, die haben sich welchen Trachten erkundigt. Wir haben denen ein wenig Schnitte und Zeug gegeben, aber ob das mal was wird, wissen wir nicht. So mhm. war damals das, was ich noch aus der Vorstandschaft mitgenommen habe. 2000 war ich mit oberbayerischen Freunden auf einem internationalen Trachtenfest in Brasilien. Und dann irgendwie kam 2002 eine E-Mail über den Bayerischen Trachtenverband bei mir an, dass eine Gruppe aus Südbrasilien Kontakt sucht. Ich war durch dieses Treffen 2000 in Südbrasilien, wo eben aus Südbrasilien, aus Rio, aus querbeet aus Brasilien Volksmusik und Volkstanzgruppen da waren, aber auch international. Es war ein riesengroßes Festival damals. War ich so angefixt auf das Thema Brasilien.
Waren Sie eh schon im Brasilien-Fieber?
Und dann kommt da eine E-Mail und ein Bild von einer Trachtengruppe, die Mädels alle mit Tanztracht, die Mieder original, die Schuhe alle perfekt, die Frisuren perfekt, die Männer mit Dreispitz, mit roter Weste, gelbe Hose, alles richtig, da waren keine Armbanduhren dran, da war nichts, was nicht zur Tracht gehört, es war alles so richtig perfekt. Und ich war so baff und habe dann gleich zurückgeschrieben, ihr schaut ja aus wie wir. Und dann habe ich damals mit dem Dieter Berner, hat der Kollege drüben geheißen, oder den gibt es ja noch, den Dieter, haben wir da hin und her geschrieben, eine halbe Nacht lang auf Deutsch. Mhm. Und ich war völlig begeistert. Und dann, daraus ist dann so wegen dieser Gedanke entstanden, was habt ihr jetzt als Tanztracht, wie geht's weiter bis zur Festtracht, dann habe ich bei uns von der Freili was eingepackt, habe Paketen übergeschickt.
So ein Care-Paket quasi.
Genau.
Ein bisschen Entwicklungshilfe in Sachen Tracht.
Ja, aber nicht Entwicklungshilfe, würde ich jetzt falsch sagen, einfach nur zu sagen, dass sie halt Originalteile haben.
Zur Inspiration.
Auch zum Auseinanderlegen und zum Gucken, genau wie wird es gemacht.
Als Schnittvorlage auch.
Genau, weil die Gefahr ist ja, wenn man sich nur anhand von einem Foto eine Tracht konstruiert, dass dann irgendwelche kleinen Details da nicht passen. Und so konnten sich die Blumenauer dann diese Blumentücher, die haben sie sich dann auf einem Seidenstoff Blumen draufgemalt in der ersten Ausgabe. Und so alles so ergänzt, sodass es dazu passt. Und dann gab es 2004 den ersten Austausch, wo wir drüben waren. 2006 waren die Brasilianer bei uns. Und Wahnsinn. Seitdem ist so eine enge Freundschaft entstanden. Und mittlerweile haben die auch ganz viele Originaltrachten von uns, was bei uns von der Freili ankommt. Und wenn man jetzt nach Blumenau kommt und wir Geldersheimer und die Blumenauer stehen nebeneinander, weiß keiner, ob es der Brasilianer oder ein Galderschummer ist.
Und was ich total spannend finde und auch echt, echt witzig, Sie, während die Musik hier läuft, kriegen Sie immer Nachrichten auf Ihrem Handy aus Blumenau.
Ja.
Also da ein Foto war dabei, da war ein Handy abgebildet. Die hören jetzt BR Heimat, jetzt in dem Moment. Die sind 5 Stunden hinterher. Das heißt, die sind jetzt gerade aufgestanden.
Ja, die machen jetzt Frühstück.
Haben sich extra einen Wecker gestellt, um die Sendung hier zu hören.
Klar, ich habe gestern schon mal WhatsApp rübergeschickt mit eurer Sendungsvorschau und habe gesagt, wer Lust hat, kann da wegen ihr aufstehen und da mal zuhören. Liebe Grüße nach Blumenau.
Ja, wir grüßen Brasilien von hier aus, vom Studio Würzburg. Schön, dass ihr auch zuhört. Als Sie da das erste Mal dann in Blumenau waren, also wenn man diesen Ort nicht kennt, also klar, er ist von deutschen Einwanderern gegründet worden, 1850. Es gab einen Apotheker und Chemiker, Hermann Blumenau, der kam, glaube ich, so aus der Ecke Braunschweig. Und wie ist es da? Also wie deutsch ist Blumenau? Nehmen Sie uns mal mit, wenn man da rumgeht. Es gibt, glaube ich, Fachwerkhäuser in dieser Großstadt mit 300.000 Einwohnern. Ich habe gestern ein bisschen rumgegoogelt. Es gibt eine Brauerei, die heißt, glaube ich, Eisenbahn. Braut deutsches Bier nach Reinheitsgebot. Es gibt ein Oktoberfest, das anscheinend das zweitgrößte Volksfest in Brasilien ist, nach dem Karneval von Rio. Es ist fast surreal, dann da rumzulaufen zum ersten Mal. Wie ging es Ihnen, als Sie durch die Straßen von Blumenau gegangen sind?
Also es ist sehr, sehr, sehr vogelwild, sag ich mal. Mhm. Es gibt Hochhäuser, es gibt nebendran kleine alte Häuser aus der Gründungszeit, die einen deutschen Baustil haben. Da ist es ein bisschen so durcheinander, der Baustil, dass man so geschlossene Altstadt hat, wie bei uns, ist nicht ganz so, wie man es gewohnt ist, aber es wirkt heimelig. Mhm. Ja? Und dann das Besondere ist halt auch, dass es auf den Dörfern draußen richtige Fachwerkhäuser gibt und außenrum dann so Weide und große Gärten. Mhm. Und der Kontakt zu den Trachtlern dort hat uns ja auch nach draußen geführt. Also wir waren nicht nur in der Stadt, sondern wir waren in Gastfamilien. Wir sind jedes Mal in Gastfamilien untergebracht, wenn wir rüberfahren, und umgedreht aber auch die Brasilianer bei uns. Und dadurch wächst man zusammen. Und
man kriegt auch Einblicke ins echte Leben. Dann,
genau. Ja. Mhm. Und man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie in der Rhön, so von der Landschaft draußen mit Hügeln und Bäumen. Die Bäume sind halt zum Teil auch Palmen. Ne? und es sind Kühe auf der Weide und es wird Schnaps gebrannt aus Zuckerrohr. Und dann geht man zum Nachbarn rüber, zum Schnapsbrenner, und kauft sich da seinen Cachaça mit Zimtgeschmack.
Und die Leute sprechen Deutsch, oder?
Die meisten Menschen sprechen dort Deutsch. Und das war auch so ganz am Anfang so toll. Man läuft durch die Fußgängerzone in Blumenau, geht auf den Markt und redet da miteinander und guckt sich so einen Apfel an, und dann sagt der eine, du kommst aus Deutschland. Ja, woher kommst du denn? Und dann erzählt mir irgendwas, und dann sagt er, ich war auch schon mal in Deutschland, Mainz, da kenne ich einen, der heißt Hans, kennst du den? Also das war ganz lustig.
Den musst du doch kennen, den Hans.
Genau, den Hans, ja, dabei, weil Deutschland ja so klein ist aus Sicht von einem Brasilianer, ne? Ja. Das große Land. Aber trotzdem, das Besondere sind wirklich die Tänze, die Tracht, diese gemeinsame Kultur, die wir einfach pflegen.
Aus welchem Antrieb heraus beschäftigen sich denn die Menschen in Blumenau mit den Traditionen und Trachten ihrer deutschen Vorväter und Mütter? Was haben Sie da erfahren? Wie würden Sie das beschreiben? Ist so eine Sehnsucht auch dabei?
Vor 200 Jahren gab es die erste Auswanderung nach Südamerika, nach Brasilien. Und jetzt heuer haben die Brasilianer auch diese deutsche Einwanderung ganz groß gefeiert. Und unsere Freunde in Blumenau haben dann im Juli eine riesengroße Kirchweih gefeiert in Blumenau nach dem Geldersheimer Vorbild, mit Tanzabend am Freitag, mit modernem Tanz, mit Hammeltanz, mit Fichtenpaaren. Und es ist, glaube ich, für die Brasilianer, die ja nicht jetzt alle aus, also Brasilianer sage ich, für die Blumenauer, die ja nicht alle aus Franken stammen, sondern die stammen ja irgendwo aus Deutschland oder haben italienische Wurzeln oder polnische Wurzeln halt. Es ist trotzdem so ein bisschen die Sehnsucht nach der Identität. Mhm. So, jetzt sind die alles zusammengewürfelte Menschen aus ganz Deutschland, Europa, und man hat halt einfach dann irgendwann mal gesagt, wir versuchen, das, die deutsche Kultur irgendwo wieder in Szene zu setzen und bewusst zu machen. Mhm. Die Auswanderer haben damals in Blumenau nur Deutsch gesprochen. Es gab deutsche Lehrer, deutsche Schulen. Die Amtssprache im Süden war Deutsch. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann einen Einbruch, dann war Deutsch verboten. Und auch die Behörden sind umgestellt worden, alles auf Portugiesisch. Und da gab es auch alte Leute auf dem Land, die gesagt haben, sie lernen kein Portugiesisch, sie sprechen einfach nicht mehr. Und draußen auf den Dörfern ist wirklich in allen Generationen Deutsch als gesprochene Sprache noch existent. In der Stadt sprechen doch viele Portugiesisch, aber wenn wir dort sind, man findet immer einen, der mit einem Deutsch sprechen kann. Das ist schön.
Dieses Oktoberfest, das es da ja gibt in Blumenau, Sie haben gerade, während die Musik lief, gesagt, das ist nicht nur das zweitgrößte Volksfest in Brasilien nach dem Karneval von Rio, das ist nach München das zweitgrößte Oktoberfest
der Welt.
Haben Sie es schon erlebt?
Ich habe es schon mal erlebt, 2008. 18 waren wir drüben. Mhm.
Was für Szenen spielen sich da ab? Ist es wie bei uns? Oder? Also
ja, es ist anders. Also die haben ein Messezentrum in Blumenau und die Eingänge zu diesen Messehallen sind mit Fachwerkhäusern verkleidet, also wie so ein Vorbau. Und in dieser Fachwerkstadt ist alles neu gebautes Fachwerk, sind touristische Läden und das ganze Jahr über auch Biergartenbetrieb und ein bisschen deutsche Kultur halt dort für die Touristen, die das ganze Jahr über nach Blumenau kommen. Und durch diese Fachwerkhäuser geht man dann aber auch rein in die Messehallen. So, jetzt ist es innen auch wie eine Messehalle. Es ist kein Festzelt wie bei uns. Und es gibt auch da nicht große Tisch und Bank, sondern alle haben ihr Bier in der Hand und feiern und tanzen. Und da merkt man einfach auch, Südamerika ist ein bisschen feuerlicher wie Deutschland. Da ist mehr Pfeffer drin. Die Musik spielt Blasmusik, aber alles ein bisschen schneller und ein wenig zackiger. Aber es gibt fast, ich glaube, zweimal die Woche einen Festzug. Mhm. Während der Oktoberfestzeit in München gibt es ja nur einen großen Wiesenzug. Und da treten dann die ganzen Trachtengruppen aus Blumenau und Umgebung auf. Und unsere Freunde haben zuletzt eine große Präsentation der Tracht gemacht. Also auch alle Abstufungen, die wir haben, mit Arbeitstracht, mit Hochzeitstracht und Festtracht und so weiter, haben die jetzt alles da gezeigt. Und da hat mir eine Freundin aus Brasilien erzählt, da standen wir am Straßenrand und haben gesagt, ich glaube, die kommen echt aus Deutschland. Also das ist schon witzig.
Ja. Und Ihre Freundinnen und Freunde aus Blumenau, die holen sich ja die Inspiration auch hier vor Ort in Unterfranken. Mhm. Ihr habt auch schon öfters mal Besuch gehabt, ne? Also es geht rege hin und her. Und es war, glaube ich, auch mal ein Fichtenpaar aus Blumenau, was dann auf der Kerwa dabei war. Wann und wie ist das abgelaufen?
2016 waren zwei Freunde aus Brasilien bei uns, die haben Kirchweih mit uns, die haben ein halbes Jahr bei uns gearbeitet und gelebt, sind in den Verein integriert gewesen und haben bei der Kirchweih mitgemacht. Bei uns wird ja einer ausgewählt, der die Kirchweihrede hält und das Los fiel tatsächlich dann auf den William und er hat dann in seinem portugiesischen Deutsch hat er die Kirchweihrede gehalten und die zwei waren so verliebt und er hat am Hammeltanz, am Kirchweihsonntag, sich vor sie hingekniet und hat ihr vor allen Leuten einen Heiratsantrag gemacht. Und es war wirklich ein ganz emotionaler Punkt. Und zwei Jahre später haben sie Hochzeit gefeiert und haben die auch so gelegt, dass die in die Oktoberfestzeit fällt, dass wenn wir sie besuchen, dass wir auch Oktoberfest mitfeiern konnten. Und jetzt haben sie schon eine kleine Tochter und die war jetzt neulich schon das erste Mal in Tracht beim Festzug mit dabei. Ist schön, oder?
Das ist eine ganz stattliche Liste, auf die ich da gestoßen bin, als ich gestern gestöbert habe auf der Internetseite des Geldersheimer Heimatvereins. Da bin ich unter anderem beim Stichwort Theater gelandet. Wenn ich richtig gezählt habe, 26 Bühnenstücke hat die Theatergruppe von eurem Verein zur Aufführung gebracht seit der Gründung 1992, also fast 30. Oliver Brust aus dem Vereinsvorstand. Sind Sie auch ein Mann des Theaters? Stehen Sie auch da mit auf der Bühne?
Am Anfang habe ich auch Theater mitgespielt und dann eine Zeit lang Pause gemacht. Kurz nach Corona habe ich mal wieder ein Stückle mitgemacht. Aber ich bin nicht regelmäßig in der Theatergruppe mehr dabei. Ist zu viel.
Ja, Sie haben ja eine ganze Menge andere Aktivitäten auch. Haben Sie da so eine Paraderolle gehabt, Volker Liebhaber oder was war so Ihr Ding?
Also die schönste Rolle fand ich damals im Stück Der letzte Wille vom Fitzgerald Kuss war es, glaube ich. Das war so ganz gesellschaftskritisch. Nach einer Beerdigung ist die Verwandtschaft in die Wohnung von der Erbtante und dann hat man sich so über das Stück hin zerfleischt. Mhm. Und jeder hat seinen Charakter rausgelassen. Der eine war geldgeil, der andere hat, dann kamen irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Leuten raus, die nicht hätten rauskommen sollen und so. Also ein richtig krasses Stück und das Ganze aber dann im Dialekt. Das war schon schön.
Also es geht nicht nur ums Schenkelklopfen, sondern da sind auch durchaus Stücke dabei, wo es ein bisschen in die so eine Sozialstudie geht. Ja. Ne? Man erkennt da vielleicht auch den einen oder anderen Charakter wieder, der einem schon über Weg laufen ist im Leben. Wie ernst nimmt eure Theatergruppe ihre Bühnenkunst? Welche Ambitionen hat die Gruppe?
Also das Besondere bei uns ist, das Schauspielerische, das ist der Dialekt, dass eben die Stücke auf Fränkisch gespielt werden. Und wir haben auch ein ganz besonderes Bühnenbild. Also unsere Theaterleute lassen sich jedes Mal was ganz Besonderes einfallen. Ich kann mich erinnern, einmal haben sie einen halben Einser Golf auf der Bühne gehabt. Den haben sie zerlegt und haben den so hingebaut, dass es eine Autowerkstatt ist und dass der quasi unter dem Auto vorrollt und ne, dann stand da ein echter Golf dort auf der Bühne. Ne? Und es ist jetzt nicht nur, dass das drei Bretter Kulisse sind, die halt irgendwie wegen angepinselt werden, sondern da werden jedes Jahr neue Türrahmen besorgt und das Zimmer oder wie halt das Bühnenbild ausschauen soll, schaut auch aus wie daheim, so richtig echt.
Also eine Menge Herzblut wieder reingesteckt.
Ja, das macht so aus. Ja.
Überhaupt bei euch im Verein. Ja. Dialekt, Mundart ist wichtig für die Stücke. Wie kommt man da an die Stücke? Gibt es da viele? Also, oder muss man auch mal selber Hand anlegen und vielleicht ein bestehendes Stück umschreiben auf Galdaschummer Dialekt? Oder wie läuft das?
Naja, die Stücke im Fränkisch sind nicht jetzt so reichhaltig vorhanden. Mhm. Und unser Spielleiter, der Martin Schlöhr, der guckt sich dann immer um bei den Theaterverlagen, was würde zu unserer Gruppe passen. Und dann müssen diese natürlich auch umschreiben.
Es wird dann mundgerecht gemacht, sozusagen. Wenn ich da im Zuschauerraum hocken würde, würde ich was verstehen?
Ich glaube schon, ja. Also es ist nimmer der Oma-Dialekt, wie es früher war. Mhm. Also wenn ich jetzt so ein Beispiel mal sage, ich red jetzt Fränkisch, so würde man es heute sagen, ich red jetzt. Und die Alten hätten gesagt, ich red heute Fränkisch. Also von reden, red. Und so ganz krass ist der Dialekt nicht mehr. Also von daher glaube ich, dass man es versteht. Aber trotzdem ist es wichtig, dass der Dialekt dabei ist. Und der eine oder andere Schauspieler sagt es noch ein wenig originaler und die anderen sagen es ein bisschen abgemilderter. Je nachdem, wie es halt zu dem Einzelnen passt auch.
Und das ist es dann, glaube ich, auch, dass es passend ist, ne? Dass es authentisch ist. Weil Dialekt lebt ja von der Authentizität und dass man so redet, wie einem der Schnabel eben gewachsen ist. Wie lebendig ist der Ortsdialekt bei euch noch im Dorf? Gibt es denn die alten Fräli noch, von denen Sie vorhin erzählt haben?
Die Fräli, die letzte ist 2000 gestorben. Es gibt noch ein paar alte Personen, die wirklich noch richtig cool Dialekt reden, wo ich immer sage, oh, eigentlich gehört ihr unter Denkmalschutz gestellt. Aber
oder aufgenommen. wir können ja mal vorbeikommen
mit dem Aufnahmegerät. Müssen wir mal unbedingt was machen. Ich wüsste sofort, so wie wir da hin müssen.
Dann komme ich mal mit dem Mikrofon vorbei bei euch in Galdaschum.
Und die plaudern noch so richtig schön. Mhm. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann kann ich ja noch so richtig mitreden. Aber wenn mein Gegenüber kein Dialekt spricht, dann gehe ich da automatisch auf Fränkisch mit Allerweltsakzent heute.
So wie ich bin jetzt kein so Dialektsprecher von Haus aus, aber ich kenne es von Freunden. Wenn die mit ihren Großeltern anfangen zu reden, dann schlagere ich dann schon mal mit dem Ohr. Mhm. Das ist dann so und dann macht es klack, ne?
Das
und
macht
dann,
klack.
Dann ist man sofort drin.
Genau.
Ja. Ja. Was mögen Sie am Dialekt? Was kann man vielleicht im Dialekt in der Mundart, was man im Hochdeutsch oder in dem abgemilderten Dialekt nicht so gut kann?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass man damit was Besonderes kann, sondern ich würde eher sagen, mir ist es wichtig, dass man die alte Sprache nicht vergisst und das einfach ein wenig ausprobiert. Und das klingt auch ganz, ganz schön, wenn man richtig Fränkisch reden kann. Und wenn man vielleicht noch eine Anekdote, wie ich damals in Würzburg studiert habe, habe ich einen Kollegen vom Trachtenverband getroffen, den Alfred Dörr. Der wohnt in Ochsenfurt jetzt und wir haben uns zufällig in der Straßenbahn getroffen. Und wir waren nicht direkt nebeneinander gestanden, sondern es war so 1,5 Meter noch Platz zwischen uns. Und dann haben wir miteinander nur Fränkisch geredet. Und die Leute um uns rum haben es richtig geguckt, wo Kunden da haben. Ja? Oder haben sich halt überlegt, was reden denn die? Ich glaube, so richtig, dass er mal in Würzburg einer noch so richtig gescheit Dialekt redet, ist ja auch nicht mehr üblich. Und das war so ein besonderes Erlebnis damals auch.
Der Dialekt hat auf jeden Fall, finde ich immer, auch was total Musikalisches. Also sehr rhythmisch auch und melodiös. Und das ist ja auch ein Metier, wo Sie gern unterwegs sind mit der Musik, mit der Volksmusik. Sie sind ja selber auch aktiver Musiker. Es gibt die Galdaschummer Schlapperflicker, eine Gruppe, wo Sie mitwirken. Hab mal geguckt, 1989 war, glaube ich, das Gründungsjahr. Welcher Musik habt ihr euch verschrieben? Also,
wir machen fränkische Volksmusik, wir spielen Walzer, Rheinländer, Schottisch, Dreher, wie jetzt am Plantanz, haben früher auch eine ganze Zeit lang Volkstanzabende gespielt und gehen so auf den Festle zwischen dem Publikum rum, also jetzt nicht fest auf einer Bühne, machen das Ganze ohne Technik, also keine Lautsprecher, keine
Verstärker,
unplugged, genau. Und ist auch recht anstrengend, wenn man auf so einem Weinfestle bei den Leuten am Tisch ist und versucht, mit denen jetzt mal ein paar Liedle zu singen und dann geht man wieder weiter. Man muss immer erst mal das Publikum in den Bann ziehen, dann eine Ansage machen, jetzt singen wir miteinander das und das Lied. Kostet Stimmband Kraft.
Ja, ne?
Und dann macht man da mal so eine Viertelstunde weniger Gaudi und geht zum nächsten Platz weiter und muss dann sich das Publikum wieder erarbeiten.
Nicht so diese vierte Wand, man macht von oben herab was, sondern sie sind mittendrin bei den Leuten und sind natürlich auch anders gefordert dann als ganze Persönlichkeit.
Ja. Und das macht aber höllisch Spaß. Und
kriegt man viel zurück dann.
Und 2018 haben wir die Gruppe eigentlich aufgelöst. Das war nach 29 Jahren. Und dann vorletztes Jahr haben wir mal einfach uns getroffen zu einem Stammtisch. Und es hat so gefunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder starten. Und jetzt haben wir eigentlich heuer im Sommer losgelegt bei unserem ersten Auftritt. Zürchkirch bei Schweinfurt. Es hat geregnet. Waren keine Gäste da, aber wir haben gesagt, wir fahren dahin. Und die Helfer im Stand waren auch alle da und die haben wir ja von früher noch gekannt und haben gesagt, so im Weinstand, jetzt ruckt er mal auf Seite, wir stellen uns zu euch in den Schorles-Stand, wir spielen jetzt einfach so ohne Gage für euch jetzt Musik, weil wir jetzt da sind, weil wir wieder starten wollen und es hat einfach richtig Spaß gemacht.
Gasthäuser, das sind soziale Orte, hier kommt man zusammen, kommt ins Gespräch, krattelt vielleicht auch mal eine Streitigkeit aus und klar, ideal ist ins Dorf, da ist eine Wirtschaft, die gehört daher, aber in der Realität sieht es halt ein bisschen anders aus oft. Ist schwer für Wirtsleute geworden, viele kehren der Gastronomie den Rücken, Lebensunterhalt erwirtschaften wird schwierig, auch Personal finden und ich habe mal geguckt, allein in Bayern stehen so um die 2000 Betriebe vor dem Aus, heißt es vom DEHOGA, vom Hotel- und Gaststättenverband. In Geldersheim im Schweinfurter Gau, da kennen die Leute das Problem auch, Oliver Brust vom Heimatverein, ihr habt den Fränkischen Hof, der ist gleich am Marktplatz, ein stattliches Haus, aber stand eben ein paar Jahre ohne Pächter da. Was war denn bei euch das Problem?
Ja, das Problem war ja ursprünglich, dass es eigentlich immer ein ganz altes Haus ist, denkmalgeschützt, 300 Jahre alt. Die Gemeinde hat es im Rahmen der Dorferneuerung um die Jahrtausendwende dann gekauft und saniert. Seitdem ist es eigentlich wunderschön. Und die Gemeinde hat als immer wieder Probleme gehabt mit den Pächtern. Es war eine Zeit lang Pächter da, dann hat es wieder irgendein Durcheinander gegeben, dann waren die wieder weg und dann während Corona haben wir keinen eben gefunden und seitdem stand es jetzt leer. Und wir machen in dem Saal ja unsere Kirchweih jedes Jahr, wir machen im Saal unser Theater, andere Vereine nutzen die Räumlichkeiten auch.
Das ist ein ganz zentraler Ort für euch.
Und es ist auch so quasi der Veranstaltungssaal der Gemeinde. Es gibt noch die Halle vom Sportheim, wo man auch größere Sachen machen kann, das ist ein wenig außerhalb, aber so im Ortsmittelpunkt ist das die gute Stube. Und wie gesagt, es war jetzt die ganze Zeit leer und wir haben ein neues Vereinsmitglied, ehemaliger Schulkollege von mir und der hat jetzt 2 Jahre lang, ist der mit der Idee schwanger gegangen und hat gesagt, wir müssen doch, Oliver, das müssen wir doch. Und jetzt haben wir dann mal ein wenig so gefragt, wie denn die Menschen im Verein denken und wir haben wirklich jetzt Leute gefunden, die so als Team sagen, ja, wir könnten uns das vorstellen und jetzt hat unser Verein mit der Gemeinde gesprochen. Und wir haben das jetzt gepachtet als Projekt und der Jens Wörner, so heißt der Verantwortliche bei uns im Verein, hat das akribisch geplant mit allen Behördengängen, alles durchorganisiert.
So einen brauchst du dann halt, ne?
Und die Helfer, die dann ehrenamtlich kommen, die werden geschult, welche Arbeitsabläufe sind da der Reihe nach zu machen, wie wird kassiert, wie wird das aufgeschrieben, wie wird die Bestellung gemacht. Und wir sind jetzt seit 1. November am Start.
Also ganz frisch noch.
Ja, immer
seit
Freitag,
3 Wochen.
Immer Freitag, Samstag. Es ist eine Schankwirtschaft. Das wird jetzt da nicht gekocht, sondern es gibt vielleicht einmal Breze oder Lauchenstange oder irgend sowas. Aber im Endeffekt geht es darum, Dorfmittelpunkt wieder zu sein.
Der Ort steht zur Verfügung.
Ja. Und die Leute kommen. Also ich war jetzt letzten Freitag im Thekendienst. Es hat höllisch Spaß gemacht. Und bis auf 2 Tische war alles voll.
Toll.
Und auch das Feedback, was kommt, toll, dass ihr das macht und wir waren früher bei dem alten Wirt schon immer da und haben jetzt gehört, dass ihr da startet und die sind schon wieder auch Stammgäste da, sitzen mal welche am Barhocker an der Theke und quatschen.
Das heißt, ihr habt da jetzt ein Ehrenamtsprojekt gestartet und sucht ihr noch Leute oder habt ihr jetzt genug im Stamm?
Wir freuen uns immer über Helfer. Ich glaube, ein Verein, der sagt, ich kann keinen neuen Helfer gebrauchen, den gibt es nicht.
Aber man muss jetzt nicht Vereinsmitglied sein, um mitzumachen.
Nicht grundsätzlich, aber wir freuen uns. Es ist auch ein Stück weit das Versicherungsthema. Unsere Mitglieder sind unfallversichert und wir haben auch eine Haftpflichtversicherung für unsere Mitglieder. Und vor dem Hintergrund macht es dann schon Sinn, wenn man im Trachtenheimatverein dabei ist.
Und dass Sie Thekendienst hatten das erste Mal, hat es geklappt, ja. Gab keine Beschwerden.
Nein, es hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, was ist das Schöne dran?
Ja, das Quatschen mit der Leute. Mhm. Vertrieb macht mir schon immer Spaß. Und dann, wenn man so die Sortiment anbieten kann und was habt ihr denn für ein Wein und was habt ihr denn für Bier und dann aber auch am Schluss das Kassieren. Wir haben ein so Kästle, den Order Bird heißt das Ding und darüber kommt dann, selbst wenn einer bar zahlt, ein Beleg raus, wenn einer mit Karte zahlt, mit Apple Watch, das geht alles, was die Leute denken, in so einem alten Gasthaus passt es nicht, aber da sind wir richtig in der Gegenwart und dann kriegt jeder seinen Bon und sogar das Trinkgeld wird registriert, alles sauber, alles ordentlich und das hat so richtig Spaß gemacht.
Jetzt war also der Neustart für den Fränkischen Hof vor ein paar Wochen noch ganz aktuell, ganz frisch. Ist das für euch jetzt so eine Interimslösung? Oder hofft ihr, dass ich mittelfristig jemand finde, der das Haus privat pachtet und weiterführt mit längeren Öffnungszeiten? Oder was habt ihr da so im Sinn?
Also jetzt starten wir erstmal so. Wenn natürlich sich irgendwas etabliert und man das als richtige klassische Gastronomie wieder auf die Beine stellen kann, ist es natürlich auch toll. Und jetzt sind wir erstmal froh, dass unsere Mitglieder sagen, sie helfen da mit. Ehrenamt ist da ganz wichtig. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber wichtig ist, dass der Dorfmittelpunkt wieder funktioniert.
Und eine Gelegenheit, den Fränkischen Hof und euer Dorf kennenzulernen, das ist die Kerwa 2024. Die steht unmittelbar vor der Tür und über die reden wir gleich. Rund um die Kerwa von Geldersheim im Schweinfurter Gau. Und jetzt am Freitag ist es soweit, Oliver Bruster. Da geht's los mit der Galderschumer Kerwa 2024 nach altem Vorbild mit langer Tradition. Ihr stellt das Fest wieder auf die Beine. Bis Montag geht's, glaube ich. Also eine runde Sache. Wie heiß ist denn die Vorbereitungsphase gerade? 2 Tage vorm Start. Ist es noch lauwarm oder?
Ja, richtig heiß. Heute Abend.
Schon am Köcheln, am Überkochen.
Gestern war nochmal Tanzprobe für die Fichtenpaare. Mhm. Heute Abend um 6 Uhr wird der Saal eingeräumt, also um 8 Uhr kommt dann die Blaskapelle dazu, dann ist Generalprobe, dann geht für uns intern quasi die Kirchweih schon los, es wird schon mal richtig getanzt auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Morgen Abend haben wir nochmal Ruhe und am Freitag früh wird dann final dekoriert und am Freitagabend um 8 Uhr geht's los, Einzug der Fichtenpaare, die Körnier Ruxer spielen, Kürnach bei Würzburg.
Haben wir heute ein Programm gehabt?
Genau. Die Körnier spielen jetzt schon fast, ich glaube, circa 10 Jahre bei uns immer in Kirchweih Freitag. Und dann marschieren am Anfang die Fichtenpaare ein, tanzen Walzer, Rheinländer, Schottisch und ein Dreher drauf, manchmal noch ein Züpferl oben drauf. Und dann darf einer der Fichtenburschen eine Kirchweih-Ansprache halten und erzählt dabei das Kirchweih-Programm und lässt die Ortshonoratioren hochleben, ein Hoch auf den Bürgermeister und die Gemeinderäte und den ehemaligen Hammelkönig und. Und dann ist der Tanz frei für alle und es wird Walzer, Rheinländer, Schottisch und Züpfele gespielt. Es gibt in der Pause, nach der Pause dann die Francais und auch ein paar Figurentänze, aber es liegt bei uns kein festes Programm auf, sondern es geht alles ganz locker, wenn nichts gesagt wird. Es ist immer ein Plan-Dur. Mhm. Und bei unserer Kirchweih kommen ganz viele Jugendliche. Es ist also kein Volkstanzabend, der ein bisschen verstaubt ist, sondern es ist richtig Pfeffer drin. Heuer haben wir noch Besuch aus Oberbayern, 35 Jugendliche aus dem Schublattlerverein, aus Wahnsinn. Emmering im Ingau sind bei uns und feiern mit. Also es wird wahrscheinlich richtig zackig zünftig.
Und die sind dann privat untergebracht, die Jungs,
die
oder?
Die übernachten in der Halle.
Da geht es bestimmt auch richtig
Isomatte,
zur Sache.
Ja, ja, sehr und schön. Dann am Samstag früh geht's los mit Blaskapelle durchs Dorf zu den Fichtenmädchen, da sind Stationen, Ständele, es wird getanzt, es gibt ein bisschen Verköstigung für die Gruppe, die rummarschiert und da während der Tour durchs Dorf werden die Bäume an den Wirtschaften aufgestellt, das geht von früh um 9 bis abends um 5 und dann kehrt man in der Regel in der Reiterklause oder im Fränkischen Hof ein, je nachdem, wo wir reinpassen und da wird dort noch ein wenig Wirtshausmusik gemacht und ein wenig gesungen und ein wenig gefeiert Und dann Stündle schlafen und dann geht's ins Sportheim. Da ist abends der moderne Tanz mit Steffi List. Und das ist dann nochmal wie Disco-Party am Schluss für die Jugendlichen. Da haben sie dann einmal keine Tracht an.
Sind Sie da auch dabei?
Ich gucke da auch immer mit hin, ja klar. Ja, und schön. Dann am Sonntag früh Kirchgang mit Festtracht. Die Burschen Frack und Zylinder und die Mädels in der Hochzeitstracht. Und anschließend Mittagessen und dann geht's schon los um 2 Uhr mit dem Hammeltanz. Danach wieder in den Saal.
Da jagt ja einen Höhepunkt den anderen.
Dann haben wir so am Nachmittag die Holzhäuser Schlachtschüsselmusik. Da ist Volksmusik, so wegen Wirtshaussingen mäßig. So kann man gemütlich mitsingen und Kaffee trinken. Und dann um 19:30 abends gibt es einen Fackelumzug zum neuen Hammelkönig. Wir wissen jetzt noch nicht, wer der wird. Und dann gehen wir wieder mit dem Musikverein zurück zu unserem Saal. Dort spielt die Musik dann nochmal 1-2 Stunden Planturnen und dann wird der neue König und die Königin gekrönt. Die kriegen Lammfell um und es wird wie so eine Prozession gemacht mit Pomp und Circumstances. Da, 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 da. Und dann ziehen die ein in den Saal und werden die Königin und der König werden auf den Stuhl reingetragen, auf die Bühne gesetzt. Es ist auch nochmal ganz feierlich. Und ja, und am Montagnachmittag dann Seniorenkirchweih im Saal und da tritt unsere Kindergruppe auf. Die Jugendlichen schlafen sich da wegen aus. Mhm. Und am Abend ist dann nochmal was ganz Besonderes, ein fränkischer Tanzabend bei Kerzenschein. Also ganz wenig elektrisches Licht, viel romantisches Licht. Und das haben wir uns aus Brasilien abgeguckt, wie wir eben mal drüben waren. Und die haben einen Tanzabend gemacht, nur mit Petroleumlampen. Und dann haben wir gesagt, sowas können wir bei uns doch auch noch einführen für den Kirchweihmontag. Und da ist auf jeden Fall noch genug Platz. Montagabend ist erfahrungsgemäß nicht so überlaufen wie der Freitag und es geht ein wenig ruhiger zu. Mhm. Also für die, die ein wenig einen gemütlicheren Tanz wollen, die sind am Montag richtig und die, die richtig Pfeffer im Saal haben wollen, die sind am Freitag richtig. Aber Freitag bitte unbedingt anrufen. Ich habe nämlich so gut wie keinen Platz mehr für Freitag. Für Montag geht es noch.
Also im Internet gucken, Oliver Brust, Geldersheim, da stößt man auf Ihre Nummer auf jeden Fall.
Oder heimatverein-geldersheim.de. Ja.
Und Sie sind die ganze Zeit dabei und am Dienstag nehmen Sie sich dann frei und schlafen erstmal aus.
Ich habe Freitag bis Mittwoch immer Urlaub.
Ja, das ist auch nötig wahrscheinlich.
Ja, braucht man. Ne?
Sie haben das als junger Kerl mit auf den Weg gebracht, dass diese Kerber wieder nach altem Vorbild reaktiviert wird, wiederbelebt. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, es sind auch viel junge Leute dabei, schon die nächste Generation sozusagen. Ja. Was löst es in Ihnen aus, zu sehen, es wird weitergetragen? Ich meine, wir beiden sind jetzt auch immer die Allerjüngsten, aber es gibt Leute von unten, die kommen und das weiterführen?
Ja, die gibt's, aber dennoch ist der harte Kern im Verein so meine Generation, die 50 plus. Wir haben 3 Paare, die jünger sind in der aktiven Tanzgruppe. Und da würde ich mir noch wünschen, dass wir einfach noch mehr aus der Kirchweihjugend raus rekrutieren, die dann auch das ganze Jahr über den Trachtenverein am Leben erhalten, dass wir nicht nach oben rauswachsen und die anderen das nur als Kirchweihprojekt sehen. Aber ich freue mich jetzt zum Beispiel auch am Kirchweihfreitag kommen 15 Mann, ehemalige Fichtenpaare, die sich dann auch, die da einfach mitfeiern oder die dann bei der Ständele am Samstag mal mitgehen und so. Also da glaube ich, dass die Interaktion passt, dass wir gute Voraussetzungen haben für die Zukunft. Und auch was Kirchweih anbetrifft, es ist ja nicht nur der Trachtenverein. Der Sportverein macht was, der Schützenverein macht was, die Kegler machen was, die Reiter machen was und unseren etablierten Wirt, den Costa vom Sportheim, möchte ich auch erwähnen. Den griechischen Wirt, den gibt es ja auch. Also man kann in Geldersheim am Kirchweihwochenende eigentlich überall hin. Super. Und findet parallel Veranstaltungen, so wie es zu einem halt passt, was man gerade mag.
Und da hat man nicht nur die brasilianischen Einflüsse, sondern man hat auch den Costa und die griechischen Einflüsse.
Ja, genau.
Wird es auch wieder Besuch aus Brasilien geben heuer?
Ist nicht bekannt. Heuer haben wir oberbayerischen Besuch.
Wunderbar. Und wir grüßen die Brasilianer nochmal da draußen. Ja, und da sind wir schon am Ende unserer 2 Stunden. Habe die Ehre mit Oliver Brust aus Geldersheim aus Galderschum vom Verein für Heimat und Brauchtumspflege. Herr Brust, erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie jetzt wirklich, wir haben ja gerade mitbekommen, was da alles ansteht und am Laufen ist an Vorbereitungen für die Kerber, dass Sie sich da die Zeit genommen haben, um hier vorbeizugucken im Studio Würzburg. Das finde ich echt ganz toll, das ist aller Ehren wert. Ich wünsche Ihnen und euch allen in Galderschum eine wunderbare, friedliche, bunte Kerber 2024 mit vielen schönen Stunden, mit euren Freunden und Gästen. Vor allem aus Oberbayern dieses Jahr und für alles, was Sie in Zukunft vorhaben, wünsche ich gutes Gelingen, vor allem gute Gesundheit, das Allerwichtigste. Herzlichen Dank fürs Gespräch heute.
Ja, vielen Dank, Herr Bobser. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute ein bisschen zu quatschen. Und ich möchte einfach nochmal an alle Freunde draußen die Ermutigung geben, tragt eure Tracht, pflegt die Heimat, pflegt den Dialekt. Es macht so viel Spaß und kommt auch alles wieder zurück.